Dieses Lied passt sehr gut zu unserem Thema heute. Alles ist gegeben, was man braucht zum Leben. Herrliches Wort. Vom Wort möchte ich heute reden. Das Wort, wisst ihr, habt ihr auch bestimmt schon gehabt, was man sehr oft bestimmten Versen, bestimmten Aussagen aus dem Schrift, was man schon tausendmal gehört hat. Vielleicht hängt er sogar irgendwo im Wohnzimmer oder in der Küche auf irgendeiner Tafel und man es irgendwie das schon wahrgenommen hat. Aber wenn man konkret fragt, was das persönlich für dich konkret bedeutet, das muss man ziemlich grübeln und viel nachdenken. Ist euch so ein bekannt zum Beispiel eine Stelle, wo Jesus kommt oder trifft eine Samariterin und fragt, es ist eine Stunde gekommen. Ich lese uns, dieser Vers steht in Johannes 4, 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Vater sucht Anbeter, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Habt ihr schon gehört, nicht wahr? So ein Vers. Aber was bedeutet das praktisch? Wenn wir sagen im Geist, da können wir noch etliche sofort klar denken. Ja, Heiliger Geist, wir bekommen mit Heiligen Geist, ohne geht gar nicht. Aber in Wahrheit, wenn wir sagen, was bedeutet denn Gott in Wahrheit anzubeten? Irgendwann hat Jesus gebeten für seine Jünger und betete zu seinem Vater, dass er die Jünger heiligen sollte mit Wahrheit. Und direkt danach sagte, dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie mit der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie mit deinem Wort. Das ist unser Lebensziel, sich zu heiligen. Wir lesen ganz klar direkte Aussage, Wille des Vaters ist eure Heiligung, sagte Paulus. Heiligung, das heißt Vertiefung in das Wort. Ich lese uns einen Abschnitt, was ich vor kurzem schon euch gelesen habe. Das ist Matthäus Evangelium, Kapitel 16, ab Vers 15. Jesus spricht und fragt seine Jünger. Er sprach zu ihnen, was sagt denn ihr, dass ich sei? Davor hat er gefragt, was die Menschen über ihn denken. Jetzt wendet er sich zu seinen Jüngern und fragt sie ganz direkt, was sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte des Hölle sollen sie nicht überwältigen. Eine sehr schöne Aussage. Habt ihr gewusst, dass selig heißt auch, also wenn man das direkt übersetzt vom Wort, was im Griechischen benutzt wird, man kann das auch übersetzen glücklich. Mit anderen Worten, in etlichen Übersetzungen in der deutschen Sprache finden wir auch dieses Wort glückselig oder glücklich bist du Petrus. Du bist glücklich Petrus, weil mein Vater hat ja irgendeine Offenbarung gemacht. Und diese Offenbarung ist, dass er erkannt hat, dass Jesus nicht einfach Messias ist, der versprochen ist, sondern dass er Gottes Sohn ist. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Viele haben zwar an Jesus geglaubt, aber die dachten, das ist irgendein Prophet, ein sehr großer Prophet. Aber wichtig ist, dass man erkennt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist ein Grund. Er sagte, auf diesem Grund will ich meine Gemeinde bauen. Das ist unser Eckstein. Jesus ist der Sohn Gottes. Und daraus erfolgt alles, was er gesprochen hat, das ist Gottes Wort. Und Petrus ist glücklich, weil er diese Offenbarung bekommen hat. Wisst ihr, das ist wirklich ein Glück. Wenn wir reden davon, dass Petrus durch seine Überlegungen, durch Forschen in der Schrift dazu gekommen wäre, wäre das nicht so, wie soll ich sagen, das wäre dann ein Problem. Weil wenn wir das Buch lesen, nicht jeder kommt zu einem gleichen Ergebnis. Das würde bedeuten, könnte sein, dass irgendein Mensch liest, aber zu dieser Erkenntnis nicht gekommen. Aber diese Erkenntnis, diese Offenbarung, das macht Gott. Und deswegen sagt er, du bist Petrus, du bist glücklich. Du hast diese Offenbarung von Gott bekommen. Offenbarung. Wir können uns glücklich schätzen, wenn wir irgendeine Offenbarung, wenn wir Wort Gottes lesen und Gott offenbart uns etwas. Wir sind glücklich. Wir haben sein Wort. Ich frage uns, sind wir glücklich? Wir haben auch Offenbarung. Wir glauben auch an Jesus Christus, dass er Sohn Gottes ist. Wir haben das Wort und Gott macht uns immer wieder irgendwelche Offenbarungen. Der legt irgendwie immer wieder irgendwas aufs Herzen. Sind wir denn glücklich? Okay, ich frage von anderer Seite. Warum sind wir unglücklich? Wir sind doch sehr oft unglücklich, oder? Und wenn ich Frage stelle, warum sind wir unglücklich, da werden wir wahrscheinlich sagen, naja, weißt du, ich habe ein Leben und Leben in sich trägt viele Probleme, viele Schwierigkeiten, viele Auseinandersetzungen. Wir leben in einer Welt, die von der Sünde befallen ist. Selbst eigene Kinder, selbst eigene Verwandten, selbst unsere Freunde, das sind Sünder. Und wir kämpfen mit der Sünde. Da kommen Auseinandersetzungen, Missverständnisse und. Wir haben manchmal richtig schwierige Situationen im Leben. Natürlich kann man da nicht glücklich sein. Interessant, dass kurz nach diesem Gespräch, nach dieser Aussage, wo Jesus behauptet, Petrus, du bist glücklich. Man könnte vielleicht sagen, Petrus, du bist glücklich, du weißt das noch nicht ganz. Dir ist doch noch nicht ganz bewusst, dass du glücklich bist. Aber ich denke, Jesus hat gesagt, Petrus, dir muss klar werden, dass du glücklich bist. Du hast einen Grund erkannt. Aber Grund ist noch nicht alles. Grund, das ist kein Grund. Auf diesem Grund muss man noch bauen. Apostel Paulus, der schreibt später in 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11 und ab Vers 10 sogar. Er sagte, ich habe einen Grund gelegt. Die Zeit läuft. Und ich habe ganz viele Bibelstellen. Ich weiß nicht, ob ich alles schaffe, alles zu lesen. Vielleicht werde ich etliche Verse mit eigenen Worten weitergeben. Aber erstmal ab 1. Korintherbrief, Kapitel 3, ab Vers 10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt hat. Ein anderer aber baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Apostel Paulus sagte, ich habe den Grund gelegt. Und dieser Grund war Verkündigung, dass Jesus Christus unser Erlöser, Gottes Sohn ist. Aber jeder sieht zu, wie er auf diesem Grund baut. Und interessant, dieser Petrus, der ist jetzt ein glücklicher Petrus, kurz danach wurde er gar nicht glücklich. Warum? Weil Jesus sagte zu ihm, geh weg von mir, du Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Warum hat Jesus das gesagt? Ich meine, die Geschichte kennen wir uns. Was hat der Petrus so Schlimmes gesagt? Petrus hat erkannt, dass es ein versprochenes Messias. Jesus hat ihm schon mal offenbart, dass er leiden muss, dass er sterben muss. Jetzt bekommt er Offenbarung, Jesus ist Messias, Jesus ist Sohn Gottes. Ja, Petrus hat wahrscheinlich gedacht, ja, Offenbarung hin und her, aber Jesus, komm mal bitte zur Seite, ich sag dir was, lass es sein. Das muss nicht sein, dass du jetzt leiden musst. Offenbarung von einer Seite. Von anderer Seite, Petrus denkt jetzt menschlich. Jesus sagte zu ihm, geh weg von mir, du denkst nicht, was göttlich ist, du denkst menschlich. Sehen wir, von einer Seite eine Offenbarung, von anderer Seite menschliche Denkensweise. Wenn wir das, was Gott uns offenbart, versuchen das mit unserem menschlichen Verstand, mit menschlicher Sichtweise zu vermischen oder dazu was zu tun, werden wir nicht glücklich. Werden wir so unglücklich, dass Jesus sagte zu ihm, geh weg von mir, du Satan, du Widersacher, du bist mir ein Ärgernis. Und das ist ein Problem, dass bei uns im Leben das Wort sehr oft nicht funktioniert, denken wir. Warum? Weil wir lesen von einer Seite sozusagen Offenbarung. Wir lesen, was Gott uns sagt. Von anderer Seite, wir versuchen, diese Offenbarung, genau wie Petrus, mit menschlicher Sichtweise irgendwie zu vermischen. Ein Autor von Hebräerbrief, der hat geschrieben in Kapitel 4, Verse 1 und 2, so lasst uns nun, Hebräer 4, 1 und 2, so lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie auch jenen. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit Glauben vermischt war. Er sagte, lass uns mit Furcht darauf achten, dass keiner von uns zurückbleibt. Warum? Weil die Verheißung erklingte. Er hat ein Wort gehört und dieses Wort, er nimmt als Beispiel das Volk Israel und sagte, wir hatten ein Wort, aber das hat nichts gebracht, kein Nutzen, weil es mit Glauben nicht vermischt war. Apostel Paulus schreibt in Römerbrief, er vergleicht, ob die Juden gegenüber Heiden irgendwelchen Vorteil hatten. Letztendlich kommt er zum Ergebnis, die haben überhaupt keinen Vorteil. Die sind genau solche Sünder wie auch Nichtjuden. Aber davor schreibt er ganz was Interessantes. Die haben großen Vorteil. Warum? Weil die hatten Propheten. Die hatten das Wort. Liebe Freunde, wir haben das Wort. Unsere Kinder, die in unseren christlichen Familien aufwuchsen, die haben ein großes Vorteil, die haben das Wort. Aber wenn es nicht mit Glauben vermischt wird, wenn das nicht mit Glauben aufgenommen wird, dann wird es überhaupt nichts bringen. Dann wird es so sein, wie dieser reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, was soll ich tun, damit ich das Reich Gottes ererbe oder erlange? Und siehe da, der hat eine Offenbarung bekommen. Jesus sagt ihm, ich sage dir, was dir noch fehlt. Du hast Propheten. Ja, Propheten habe ich. Seit meiner Jugend auf versuche ich das zu befolgen. Dann sage ich dir, was dir fehlt. Ist er glücklich geworden? Man könnte sagen, aufgrund von dem, was wir vorher gelesen haben, was Jesus zu Petrus sagte, junger Mann, du bist glücklich. Du hast eine Offenbarung bekommen. Du weißt, was du jetzt tun kannst. Aber wir lesen, dieser junge Mann ist mit geneigtem Kopf davongegangen. Diese Offenbarung, was er bekommen hat, hat ihm überhaupt nichts genutzt. Er hat es nicht mit Glauben aufgenommen. Es sollte etwas loswerden. Das, was ihn störte. Wisst ihr, das ist ein Problem, was wir heutzutage haben. Wir haben eine gute Kindergeschichte gehört, wo Jesus sagte, ich bin der Weinstock. Lass uns noch diese Stelle zusammen durchlesen. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 1. Johannes 15. Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, der nimmt er weg. Und jeder, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie mir Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ihr zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht. Ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn außer mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Und ihr in mir bleibet und meine Worte, wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Gleich wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Gleich wie die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Ein sehr schönes Text. Er sagte, das, was ich euch zu euch geredet habe, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Aber wie kommt es dazu, dass diese Freude völlig werden kann, wenn wir in ihm bleiben? Ohne ihn können wir kein Frucht bringen. Wisst ihr, dieses Abschnitt ist auch sehr bekannt und sehr geliebt. Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. In Jesus können wir Frucht bringen. Aber sehr oft überspringen wir diese Worte. Wenn wir nicht Frucht bringen, werden wir abgehackt. Gott, der ist der Weingärtner, der säubert der Weinstock. Er haut die Reben, die kein Frucht tragen, ab. Die werden verbrennen. Das sind doch eine harte Worte, oder? Wörter, die uns eigentlich Angst machen müssen. Wir haben davor gelesen, dass wir mit Furcht darauf achten sollen, dass keiner von uns zurückbleibt. Es ist nicht direkt meine Aufgabe, euch heute zu verunsichern, wie es das mit mir aussieht. Aber ich denke, Verunsicherung ist besser, als alles gut zu reden. Wir wollen sehr oft unser Leben nicht ändern. Ich habe euch erzählt, dass mein Arbeitskollege, wo seine Frau im Sterben lag, und ich habe ihm die Frage gestellt, ist ihr denn wiedergeboren? Ist ihr hundertprozentig sicher, dass die jetzt zum Jesus geht? Er sagte, wenn du so sprichst, nein. Sag ich, willst du, dass ich mit deiner Frau rede? Nein, lieber nicht. Sie hatten jetzt ihre Ruhe gefunden, sie ist jetzt zufrieden, lass es sein. Aber eine Sache, was der Mensch empfindet für sich, und die andere Sache, was Gott empfindet für dich. Es bringt nichts, wenn wir denken, ja, wir sind die Reben, aber wenn wir keine Frucht bringen, was bin ich für eine Rebe, was erwartet mich? Ich werde abgehauen und ins Feuer geworfen. Das muss uns ganz klar vor Augen sein. Ich kann nicht als Christ, der Gott liebt, keine Frucht tragen. Es geht nicht. Jesus sagt ganz klar, wenn du in mir bleibst und ich in dir, wirst du Frucht bringen. Wie kann es sein, dass wir keine Frucht tragen? Nur aus einer Sache, wenn wir das Wort hören und ignorieren. Und wir lesen die ganze Bibel, wenn wir anfangen, von Anfang bis zu Ende lesen, wir werden immer wieder finden, wie Gott sich bemüht, dass sein Wort gehört wird und ausgelebt wird. Noch im Alten Testament hat er gesagt, bindet das auf den Arm, bindet das auf den Stirn, schreibt auf die Türpfosten, habt immer mein Wort vor den Augen. Wenn ihr unterwegs seid, lehret die Kinder. Wenn ihr wacht werdet, wenn ihr zu Bete geht, nur sein Wort. In Johannes Kapitel 8, da ist eine interessante Geschichte von Juden, die an Jesus geglaubt haben. Da steht sogar geschrieben, die Juden, die an ihn geglaubt haben. Und in Vers 37, zu diesem Gruppe, die an Jesus geglaubt haben, diese Juden, er spricht nachher solche Worte. Ich weiß, dass ihr Abrahams Kinder seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Da ist eine lange Diskussion geworden. Das lassen wir nicht lesen jetzt. Aber Jesus versucht denen klar zu machen, dass die Sklaven sind. Sklaven der Sünde. Die müssen in dem Wort bleiben, Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da plötzlich spielt der Stolz eine große Rolle. Der Mensch möchte sich als Sklave nicht sehen. Und in dieser Diskussion letztendlich sagt er, ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Wie schrecklich. Liebe Freunde, wenn wir Wort ignorieren, früher oder später, wir fallen ab. Entweder sind wir als tote Christen in der Gemeinde, der das Wort nicht interessiert, oder wir werden sogar zu Gegner. Nur das Wort kann uns glücklich machen und nur das Wort ausreicht, damit wir unser Leben völlig gestalten. Jesus weinte einmal über Jerusalem. Kurz bevor er gestorben ist, wo er nach Jerusalem einzieht. Er schaut auf Jerusalem und weint über diesen Stadt. Ich lese diese Stelle, Lukas 19, Vers 41 bis 44. Und als er sich näherte und die Stadt sah, Lukas 19, Vers 41, und sprach, wenn auch du erkannt hättest und selbst an diesem deinem Tage, was zu deinem Friede dient. Jetzt aber ist es von deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütteln und dich umzingeln und dich von allen Seiten eingehen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf den anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Wenn auch du erkannt hättest an diesem Tag, was zu deinem Frieden dient. Das ist äußerst wichtig. Es gibt einen Tag, wo Gott zu uns spricht, wo er bereit ist, uns zu segnen, wo er ganz klar sagt, was in seinem Wort geschrieben ist, wo er ganz klar deutet seine Wille. Und wenn wir diese Wille erkennen und nicht akzeptieren, nicht daran glauben, es kommt eine Zeit, wo wir dafür Folgen tragen. Sehr oft wird die Frage gestellt, wie kann ich meine Kinder erretten? Du kannst deine Kinder nicht erretten. Das kannst du vergessen. Du kannst nur eins machen, du kannst vorleben, dass dir das Wort, was Gott dir geschenkt hat, wichtig ist und du möchtest das ausleben. Möchtest du, dass die Kinder in der Gemeinde sind? Möchtest du, dass die Kinder an Jesus glauben? Du musst eins vorleben, dass sein Wort ist dir so wichtig. Wir können keinen retten. Wir können keinen Menschen überzeugen. Es geht nicht, das funktioniert nicht. Wir können nur als selbst ein Beispiel zeigen, Herr, dein Wort ist mir wichtig. Ich versuche, dieses Wort auszuleben. Gott segnet. Gott segnet, wenn wir erkennen und mit Glauben vermischen das, was er zu uns spricht. Und umgekehrt, wir lesen, wenn wir das nicht tun, wenn wir das verwerfen, es kommt eine Zeit, wo er sagt dazu über Jerusalem, kein Stein auf Stein wird in dir bleiben, weil du diese Zeit der Heimsuchung nicht erkannt hast. Jesus war versprochen. Sie haben darauf gewartet. Bei seiner Geburt lesen wir, die haben sofort gesehen und dem Herodes gesagt, wo Messias geboren werden sollte. Nikodemus kommt zu Jesus und sagt, wir wissen, dass du von Gott bist. Kann kein Mensch solche Werke tun, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus sagte, ihr glaubt an mir nicht, meine Werke sprechen für mich. Glaubt dem, was ich gesagt habe. Nur das Wort, was wir haben, bringt in unserem Leben wirklich Segen und Frucht. Und dieses Wort ist ausreichend für jede Situation unseres Lebens. Habt ihr bestimmt auch gehört. Vielleicht habt ihr sogar selbst so seine Meinung darüber, dass das Wort war irgendwann mal geschrieben und heute haben wir ganz anderes Leben und in diesem Leben funktioniert das nicht. Ein Irrtum. Noch im Buch Joshua. Er kommt anstatt von Moses und muss das Volk Israel führen. Ganzes Volk, Hunderte und Hunderte, Tausende von Menschen. Er muss sie führen. Was muss so ein Mensch an Eigenschaften besitzen, so ein Volk zu führen? Irgendwelche Kurse ablegen, Ausbildung machen. Vielleicht erfahrene Menschen mal befragen, wie hast du das oder das gemacht? Er bekommt nur einen Rat. Joshua 1,8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Und du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Denn alsdann wirst du auf deinem Wege Erfolg haben und alsdann wird es dir gelingen. Buch des Gesetzes. Nicht einmal komplette Bibel, was wir heute haben. Nur Buch des Gesetzes. Und dieses Buch des Gesetzes sollte es ausreichend sein, um ganzes Volk zu führen. Stellt euch mal das vor. Apostel Paulus sagt dem Timotheus einen Rat. 1. Timotheus 4,16, gib Acht auf dich selbst und auf die Lehre, denn wenn du das tust, wirst du dich retten und die dich hören. Ich sage dem Timotheus, weißt du was? Bibelschule besuchen auf jeden Fall. Mach dir klar, wie du die Menschen erkennen kannst. Wie du mit Menschen arbeiten kannst. Besuch irgendwelche Schulen, befrage die Ältesten, lerne, das ist super wichtig. Er sagte, auf dich selbst und auf die Lehre. Dann wirst du dich retten und die dich hören. Wollen wir, dass unsere Kinder sich retten? Höre, was Gott dir sagt. Wisst ihr, wir befinden heute sehr oft, wir hören dieses Wort. Aber wenn es zum praktischen Umsetzen kommt, versuchen wir irgendwie wie Petrus, so menschlich dazu kommen. Oder wie dieser reiche Jüngling. Ich tue doch schon alles, was von meiner Jugend auf, ganzes Gesetz, bemühe mich zu befolgen. Na, komisch, dass er unglücklich davongegangen ist. Petrus sagte, ja Herr, Offenbarung, super, aber lass uns mal darüber reden, vielleicht machen wir was anderes. Alternative, dann suchen wir auf eine Alternative, damit du da nicht leiden musst. Geh weg. Das ist nur eine Versuchung. Wirst du so menschlich denken, wirst du umkommen. Jesus sagte, ich habe eine Wille des Vaters und die muss ich befolgen. Wir haben Wille. Wort Gottes sagt uns über alles Bescheid. Ob das jetzt Musik ist, ob das jetzt Politik ist, ob das jetzt unsere Verhältnisse in der Familie oder mit Kollegen. Über alles. Ob das jetzt Smartphone, ob diese moderne Zeit ist. Jesus gibt uns durch sein Wort eine Offenbarung, wie wir zu leben haben. Im ersten Psalm lesen wir, Psalm 1, Vers 1, glückselig ist der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen und nicht steht auf dem Wege der Sünde und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind er Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und diesen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Noch Altes Testament. Er schreibt auch von Frucht. Du wirst Frucht bringen zu seiner Zeit, wenn du Lust hast am Gesetz des Herrn. In Offenbarung 22, Vers 14, hier steht, glückselig, die ihre Kleider waschen, auf dass sie ein Recht haben auf dem Baume des Lebens und durch die Tore in der Stadt eingehen. Glückselig, die ihre Kleider waschen, die Frucht bringen, die auf das Wort achten, die haben dann Recht auf den Baum des Lebens. Und ich möchte mit dem letzten Vers abschließen, was Paulus an die Kolosser schreibt, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehret und ermahnet mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, Dank sagen Gott, dem Vater, durch ihn. Lasst das Wort in Christus reichlich in euch wohnen. Im russischen Übersetzung, da steht ein bisschen anderes. Da steht geschrieben, «Вселяется вас обильно». «Вселяется» – das ist wie ein Prozess. Максим ist vor kurzem umgezogen, ne? Er ist in eine Wohnung eingezogen. Er ist nicht in die Wohnung reingegangen, so, zack, ich wohne hier. Man muss Karton für Karton vom Auto nach oben schleppen. Man müsste den Karton für Karton auspacken. Ein Möbelstück einer für den anderen wieder aufbauen und auf sein Recht stellen. Wir können nicht sofort alles erkennen. Aber wenn das Wort in uns einen Platz nimmt, ein Stück für Stück, werden wir ähnlicher unserem Herrn Jesus Christus. Das ist die Heiligung, das ist Frucht, was wir in unserem Leben bringen. Aber wir müssen daran glauben. Mit Glauben aufnehmen, was Gott uns spricht. Ich bringe noch ein letztes Beispiel. Was glaubt ihr, wenn Abraham damals von Gott das Wort nicht bekommen hätte, aber würde von sich aus in Kanaan ziehen, hätte das was gebracht? Oh, ist doch ein schönes Land, oder? Er hätte seinen Staat da gelassen, Frau genommen, nach Kanaan gezogen. Ich glaube nicht. Wir sehen, dass Motivation oder Grund, warum wir das tun, ist wichtig. Wichtig, wenn wir das tun, weil Gott uns sagt. Wenn wir aus Glauben sagen, Herr, ich habe ganze Nacht gefischt, ich habe nichts gefangen, aber weil du es sagst, das wird funktionieren. Wir müssen glauben daran, was Gott zu uns spricht. Wenn wir meinen, dass ich zuerst meine Termine erledigen muss und dann Platz für Gottesdienst finden, wir werden nicht glücklich. Wenn wir denken, dass unser Kind muss fit sein, muss irgendwelche Talente weiterentwickeln, irgendein Musikstück oder beziehungsweise irgendein Instrument spielen können, aber dadurch wird Gottesdienst vernachlässigt. Das Wort vernachlässigt, er wird nicht glücklich sein. Er wird vielleicht der beste Musikant in der ganzen Welt sein, aber der wird nicht glücklich sein. Grund, warum wir das tun, ist wichtiger als das, was wir tun. Gott möge uns segnen, dass uns das klar wird. Dann wird es uns gelingen. Amen.